Stell dir das mal vor, du sitzt in einer feuchten, dunklen Todeszelle.
Oh ja, absolut kein schöner Gedanke.
Überhaupt nicht. Also du bist in Ketten gelegt und deine Hinrichtung ist so ein extrem reales, tägliches Szenario. Das schwebt sozusagen wie ein Damoklesschwert über dir. Was schreibst du da in deinem allerletzten Brief an die Außenwelt?
Vermutlich einen verzweifelten Hilferuf, oder? Oder ich meine, eine wütende Anklage gegen das System.
Genau, das würde man erwarten. Aber der Mann, um den es in unserer heutigen tiefgehenden Analyse geht, befand sich exakt in dieser albtraumhaften Situation. Er saß im Gefängnis und doch schrieb er kein Klagelied.
Nein, ganz im Gegenteil.
Richtig, er verfasste stattdessen das wahrscheinlich fröhlichste, optimistischste und dankbarste Dokument der gesamten Antike. Und da frage ich mich, also wie ist das psychologisch überhaupt möglich? Ich ist Wunder.
Wenn wir diesen Text heute völlig unvoreingenommen lesen, müsste er eigentlich vor Todesangst und Verzweiflung triefen. Stattdessen, und das ist das Verrückte, läuft er über vor von radikaler Freude.
Wahnsinn!
Ja, total. Das wirft natürlich fundamentale Fragen darüber auf, was in der Psyche dieses Autors und natürlich auch seiner Adressaten vorging.
Um genau dieses Rätsel zu knacken, nehmen wir dich heute mit auf eine intensive Entdeckungsreise in das erste Jahrhundert. Unsere Quellen für diese Recherche sind die Vorlesungsnotizen und das Transkript von Dr. Matthew S. Harmon.
Genau, aus seiner Session über den sogenannten Philipperbrief.
Ganz genau, dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper. Unsere Mission heute ist es herauszufinden, wie ein Brief aus der Todeszelle zu so einem, naja, weltweiten Manifest der Widerstandskraft werden konnte.
Ein extrem spannendes Thema.
Aber bevor wir jetzt den staubigen Boden der antiken Stadt Philippi betreten, müssen wir ganz kurz die historischen Koordinaten abstecken, oder? Also, wo genau auf der Zeitachse befinden wir uns hier eigentlich?
Wir müssen uns hier definitiv den heilsgeschichtlichen Kontext ansehen, um überhaupt zu verstehen, was in den Köpfen dieser frühen Gläubigen vor sich ging. Dr. Harmon betont in seinen Notizen sehr stark:
Okay, stopp, warte mal, da muss ich direkt mal reingrätschen. Heilsgeschichtlich, das ist ein gewaltiges theologisches Fachwort. Du meinst damit im Grunde, auf welcher Stufe der großen göttlichen Timeline wir uns befinden, richtig? Wir müssen das für unsere Zuhörer vielleicht ein bisschen erden.
Klar, lass es mich in einfache Bilder übersetzen. Wir befinden uns in einer Zeit kurz nach dem historischen Leben, dem Tod, der Auferstehung und der Himmelfahrt von Jesus.
Okay.
Für die Gläubigen der damaligen Zeit war das alles entscheidende Event der Weltgeschichte also bereits passiert. Der erwartete Retter war gekommen, sein Geist wurde ausgegossen und diese völlig neue Bewegung begann gerade erst, sich sozusagen wie ein Lauffeuer über die bekannte Welt auszubreiten.
Es herrschte also eine enorme Aufbruchsstimmung.
Absolut. Das ist ein Fundament, das viele Gläubige auch heute noch genauso unterschreiben würden.
Aber beim Lesen der Vorlesungsnotizen sind mir da zwei gigantische Unterschiede zu unserer heutigen Welt aufgefallen. Also der erste Unterschied, die Menschen in Philippi hatten keine fertige Bibel.
Richtig.
Ich meine, wenn du heute irgendwie Orientierung suchst, schlägst du einfach das Matthäus- oder Johannesevangelium auf. Die hatten das nicht. Da gab es absolut keinen fertigen biblischen Kanon, der da im Bücherregal stand.
Nein, sie waren komplett auf mündliche Überlieferungen angewiesen. Vielleicht, also wirklich nur vielleicht, hatten sie Zugang zu dem einen oder anderen früheren Brief von Paulus, der händisch abgeschrieben und weitergereicht wurde.
Krass, wenn man sich das überlegt.
Ja, das war ihr einziger Anker. Ihr Weltbild wurde durch total fragmentarische Informationen geformt, die von Reisenden oder Boten ins Land gebracht wurden.
Stell dir das mal vor, wenn du uns gerade zuhörst, das ist so, als wärst du mitten in der absolut spannendsten, lebensverändernden Serie aller Zeiten. Du lebst förmlich für diese Geschichte.
Eine gute Analogie, ja.
Aber du kennst das große Finale noch nicht, weil noch nicht alle Episoden veröffentlicht sind oder nicht mal gedreht. Die Storyline wird dir nur durch einzelne Regieanweisungen vermittelt, die ab und zu mal ein Bote auf einem Pferd vorbeibringt. Das muss doch einen unglaublichen Druck auf den Zusammenhalt dieser Gemeinschaft ausgeübt haben, oder?
Diese Unsicherheit hat sie extrem eng zusammengeschmiedet, das kann man so sagen. Und dein Serienvergleich passt auch perfekt zum zweiten großen Unterschied, den Harmon nennt.
Welcher ist das?
Sie befanden sich in einer brennenden, wirklich aktiven Erwartung, dass der Regisseur jederzeit die Bühne betreten könnte. Die baldige Rückkehr Christi war für sie keine abstrakte theologische Idee für ein Ereignis in 2000 Jahren,
sondern Wie kreuzten sich die Wege von Paulus und diesen Menschen in Philippi überhaupt das erste Mal?
Das ist eine fantastische Geschichte.
Die Entstehungsgeschichte, die in Apostelgeschichte 16 dokumentiert ist, liest sich ja wirklich wie ein antiker Thriller. Also wir sind im Jahr 49 oder 50 nach Christus. Paulus und Timotheus sind als Missionare unterwegs. Dr. Harmon spricht hier in seinen Notizen von einer göttlichen Verkehrsführung.
Genau.
Die Apostelgeschichte berichtet nämlich, dass der Geist Jesu sie aktiv daran hinderte, in bestimmten anderen asiatischen Städten zu predigen. Warte mal, also das ergibt doch strategisch überhaupt keinen Sinn, oder?
Wie meinst du das?
Naja, Paulus ist der absolut fähigste Mann, den diese junge Bewegung hat. Warum sollte Gott ihn blockieren, wenn er doch exakt das tut, wofür er berufen wurde?
Auf den ersten Blick wirkt das natürlich extrem kontraproduktiv. Ich meine, sie rennen buchstäblich gegen verschlossene Türen. Aber diese scheinbaren Blockaden waren Teil einer größeren Umleitung. Mitten in dieser ganzen Frustration erhält Paulus nachts in einer Vision einen Ruf.
Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns.
Exakt. Und das ist ein monumentaler historischer Wendepunkt. Durch diese ganzen Blockaden zuvor betritt diese neue Bewegung, also das Evangelium, zum allerersten Mal den europäischen Kontinent. Philippi wird sozusagen zum Brückenkopf für ganz Europa.
Und wie das passiert, ist schlichtweg verrückt. Keine großen Tempel, keine riesigen Reden vor tausenden Menschen auf dem Marktplatz. Die erste europäische Gemeinde wird durch drei völlig unterschiedliche Begegnungen, also durch drei Schlüsselfiguren gegründet. Fangen wir mit der ersten an. Lydia.
Eine faszinierende Persönlichkeit. Lydia stammte aus Thyatira und war eine Purpurhändlerin. Und das allein verrät uns unheimlich viel über sie.
Weil Purpur so teuer war, oder?
Genau, Purpur war in der Antike ein sündhaft teures Luxusgut. Das wurde oft von Königen und hochrangigen römischen Beamten getragen. Sie war also eine sehr wohlhabende, einflussreiche Geschäftsfrau.
Okay, das ist schon mal ein interessanter Start.
Ja, sie hört Paulus am Flussufer predigen, bekehrt sich und öffnet sofort ihr Haus. Sie gewährt dem gesamten Missionarsteam Unterkunft und wird damit zur ersten finanziellen und logistischen Zentrale der Kirche in Europa.
Also die reiche Geschäftsfrau als Basis, das klingt noch einigermaßen geordnet, würde ich sagen. Aber die Situation eskaliert völlig bei der zweiten Schlüsselfigur, einer namenlosen, versklavten jungen Frau.
Hier blicken wir wirklich in die extrem dunklen Abgründe der antiken Wirtschaft. Diese Sklavin war laut Text von einem Dämon besessen, der ihr Wahrsagerei ermöglichte.
Eine Wahrsagerin, okay.
Und für ihre Besitzer war sie nichts weiter als ein hochprofitables Geschäftsmodell. Sie wurde grausam ausgebeutet. Paulus, der von ihr auf der Straße dann immer wieder belästigt wird, treibt diesen Geist schließlich aus.
Was für die junge Frau natürlich super ist.
Für sie bedeutet das die lang ersehnte spirituelle und persönliche Befreiung, ganz genau. Aber für ihre Besitzer bedeutet es den sofortigen finanziellen Ruin.
Und jetzt wird es wirtschaftlich. Und damit brandgefährlich. Die Besitzer sehen, dass ihre lukrative Geldquelle versiegt ist. Und was machen sie? Sie zerren Paulus und seinen Begleiter Silas auf den Marktplatz vor die Stadtverwalter. Es gibt keine Verhandlung, gar nichts.
Eine totale Eskalation.
Die Menge rastet komplett aus. Paulus und Silas werden die Kleider vom Leib gerissen. Sie werden brutal mit Stöcken verprügelt und dann mit blutenden Wunden in den innersten, dunkelsten Kerker geworfen. Womit wir dann bei Schlüsselfigur Nummer 3 wären. Dem Gefängniswärter.
Das ist eine Szene wie aus einem Hollywood-Film. Wir haben Mitternacht. Paulus und Silas sitzen im Dunkeln. Ihre Füße sind in so einen Holzbock gespannt. Aber trotz der Schmerzen singen sie Hymnen. Und plötzlich erschüttert ein massives Erdbeben die Stadt.
Krass.
Die Grundmauern des Gefängnisses wanken. Alle Türen springen auf. Die Ketten lösen sich einfach aus der Wand. Der Wärter schreckt aus dem Schlaf hoch, er sieht diese offenen Zellentüren, zieht sofort sein Schwert und will sich selbst töten.
Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Warum reagiert er so extrem? Ich meine, er hat das Erdbeben ja nicht verursacht, oder?
Weil das römische Militärgesetz hier absolut gnadenlos war. Ein Wärter, der seine Gefangenen entkommen ließ, musste die Strafe verbüßen, die für die Häftlinge vorgesehen war. Und meistens bedeutete das die sofortige Hinrichtung.
Oh, wow.
Ja, für ihn war sein Leben in dem Moment, als er die offenen Türen sah, bereits komplett verwirkt. Er wollte der brutalen Exekution durch das System einfach durch Suizid zuvorkommen.
Und in exakt dem Moment, als er die Klinge ansetzt, ruft Paulus aus der Dunkelheit: Halt, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier, niemand ist geflohen.
Ein unglaublicher Moment.
Dieser Wärter stürzt in die Zelle, fällt zitternd vor Paulus auf die Knie und stellt diese existenzielle Frage überhaupt. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Paulus erklärt es ihm. Der Wärter nimmt diese verprügelten Fremden noch in derselben Nacht mit in sein eigenes Haus, wäscht ihre blutigen Striemen und schließt sich der Bewegung an.
Und der Nachklang dieser Nacht ist fast noch dramatischer, wenn man sich die Quellen ansieht. Am nächsten Morgen schicken die Stadtverwalter Boten zum Gefängnis und sagen, lasst diese Männer frei, sie können leise verschwinden.
Aber Paulus sagt nein.
Genau, er weigert sich, er lässt den Boten ausrichten, man hat uns als römische Bürger ohne Urteil öffentlich geschlagen und eingesperrt. Und jetzt sollen wir heimlich gehen? Auf keinen Fall. Sollen sie doch selbst kommen und uns herausführen.
Das ist ein brillanter Schachzug. Er spielt da sozusagen die ultimative Karte aus. Es war unter Androhung der Todesstrafe verboten, einen römischen Staatsbürger ohne fairen Prozess zu geißeln.
Absolut. Die Verwalter geraten in blanke Panik.
Die müssen persönlich anrücken und sich bei Paulus förmlich entschuldigen. Aber lass uns mal kurz festhalten, was hier gerade eigentlich passiert ist. Wenn wir an die Ausbreitung von Weltreligionen denken, stellen wir uns ja meistens irgendwelche philosophischen Debatten auf glänzenden Marktplätzen vor.
Ja, so das typische Bild.
Aber das Evangelium fasst in Europa Fuß durch den Ruin von Sklavenhältern, eine illegale Inhaftierung und ein buchstäbliches Erdbeben.
Die Anfänge waren extrem unkonventionell und von wirklich hartem Widerstand geprägt. Dr. Harmon weist in diesem Zusammenhang noch auf ein fantastisches literarisches Detail hin, das uns zeigt, wie nah wir hier eigentlich an den historischen Ereignissen dran sind. Das betrifft die Pronomen im Originaltext.
Ah, das sogenannte Wir-Detail in der Apostelgeschichte.
Ganz genau. Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, schreibt fast durchgängig in der dritten Person, also über sie und ihn. Doch genau an dem Punkt, als die Gruppe den Ruf nach Mazedonien erhält und nach Philippi reist, wechselt der Text in Kapitel 16 abrupt zu wir und uns.
Der Autor betritt also persönlich die Bühne.
Er war ein Augenzeuge all dieser Vorfälle. Und als Paulus die Stadt nach dieser Gefängnisepisode dann wieder verlässt, springt der Text sofort zurück auf sie.
Was ja unweigerlich bedeutet, dass Lukas in Philippi geblieben ist. Paulus zieht weiter, aber Lukas bleibt zurück, um diese, völlig chaotische, brandneue Gruppe, also bestehend aus einer reichen Purpurhändlerin, einer ehemals besessenen Sklavin und einem traumatisierten Gefängniswärter irgendwie zu einer funktionierenden Gemeinde aufzubauen.
Keine leichte Aufgabe.
Garantiert nicht. Um aber wirklich zu begreifen, warum dieser radikale Mix an Menschen so brisant war, müssen wir uns die Stadt Philippi selbst mal genauer anschauen. Die Entstehung am Flussufer geschah ja nicht im luftleeren Raum, wie wir wissen.
Nein, Philippi war absolut keine gewöhnliche Stadt. Mit etwa 10.000 bis 15.000 Einwohnern lag sie an der Via Egnatia. Das war eine der wichtigsten Handelsrouten des Reiches. Was Philippi aber so besonders machte, war ihr Status als römische Kolonie.
Eine Kolonie?
Sie war konzipiert als eine Art Miniaturversion von Rom. Ein richtiges Schaufenster der imperialen Macht. Viele Generäle und ausgediente Militärveteranen hatten dort Land erhalten. Latein war die offizielle Sprache. Man verehrte den Kaiserkult, der für so eine Kolonie von immenser patriotischer Bedeutung war.
Der Kaiser war nicht nur der Herrscher?
Nein, er war göttlich.
Und in den Quellen von Dr. Hamann gibt es da eine Beobachtung, die mich total umgehauen hat. Normalerweise war Paulus' Strategie ja immer dieselbe. Er kommt in eine neue Stadt und geht am ersten Tag schnurstracks in die jüdische Synagoge, um zu predigen. In Philippi gab es gar keine. Er geht stattdessen vor die Stadttore, an den Fluss, zu einem sogenannten Ort des Gebets. Warum sucht er am Fluss? Was sagt uns das über die Stadt?
Das löst das sogenannte Zehn-Männer-Rätsel. Nach jüdischer, rabbinischer Tradition brauchte man genau 10 erwachsene jüdische Männer, den sogenannten Minyan, um eine Synagoge offiziell zu gründen.
Okay, verstehe.
Wenn es in einer wirtschaftlich derart florierenden Stadt an einer Hauptverkehrsader keine Synagoge gibt, bedeutet das etwas Erstaunliches. Die jüdische Bevölkerung in Philippi war praktisch nicht existent. Sie waren eine absolute Randerscheinung.
Ich vergleiche Philippi in meinem Kopf gerne mit einer modernen Company Town. Also so einer Firmenstadt, in der das gesamte Leben, die Wirtschaft, die Freizeit von einem einzigen Megakonzern diktiert wird. Wer nicht spurt, fliegt raus.
Ein sehr treffendes Bild.
Nur, dass der Megakonzern hier eben das Römische Imperium war. Philippi war eine Transitmetropole, die fast schon eine aggressive Loyalität zum römischen Lebensstil verlangte. Das wirft ja auch ein ganz neues Licht auf die Anklage der Sklavenhalter vorhin. Die haben vor Gericht nicht gesagt, wir machen unser Business kaputt.
Nein, sie sagten, diese Männer sind Juden und lehren Sitten, die für uns Römer illegal sind.
Sie haben den feindseligen Nationalismus der Stadt als Waffe benutzt.
Ein ganz gezieltes Spiel mit der Angst vor dem Fremden. Wer in Philippi nicht zum römischen System gehörte, lebte gefährlich. Und jetzt überleg dir mal, was das für unsere neu gegründete Gemeinde da bedeutete. Du bist umgeben von diesem massiven römischen Kult.
Deine Nachbarn sind knallharte römische Veteranen.
Richtig. Und du stellst dich jetzt hin und sagst, nicht der Cäsar in Rom ist der Retter der Welt, sondern ein am Kreuz hingerichteter jüdischer Wanderprediger. In einer Gesellschaft, die den Kaiser anbetet, ist das nicht nur eine religiöse Schrulle, das ist Hochverrat.
Es war ein reines Himmelsfahrtskommando. Und genau hier müssen wir die Zeit ein wenig vordrehen, um beim Kern unserer heutigen Analyse anzukommen. Wir springen gut 10 bis 12 Jahre in die Zukunft, so in die Jahre 60 bis 62 nach Christus. Die verrückte Truppe vom Flussufer ist zu einer festen, stabilen Gemeinschaft herangewachsen.
Ja.
Sie haben Strukturen, Leiter und Diakone.
Ja.
Aber ihr Gründer, Paulus, sitzt schon wieder im Gefängnis. Diesmal nicht in der tiefsten Provinz, sondern in der Zentrale der Macht in Rom, höchstwahrscheinlich unter Hausarrest.
Und die Gemeinde in Philippi bestand mittlerweile fast ausschließlich aus Heiden, also aus Menschen ohne jüdischen Hintergrund. Aber sie hatten eine Eigenschaft, die Dr. Hamon in den Quellen als ihr absolutes Markenzeichen beschreibt. Sie waren unermüdlich großzügig.
Sie haben ihm ja immer wieder Geld geschickt, oder?
Genau, sie haben Paulus über die Jahre hinweg immer wieder finanziell für seine Mission unterstützt. Als sie nun von seiner Inhaftierung in Rom hören, wissen sie sofort, dass er in Lebensgefahr ist. Gefangene im römischen System wurden nämlich nicht staatlich verpflegt. Ohne Freunde von außen verhungerte man schlichtweg.
Also starten die Philipper eine Rettungsaktion. Sie kratzen einen beträchtlichen Geldbetrag zusammen und beauftragen ein Gemeindemitglied namens Epaphroditus mit einer ziemlich wahnwitzigen Mission. Er soll dieses Geld hunderte von Kilometern nach Rom tragen. Aber die Tragödie schlägt zu. Epaphroditus wird auf der Reise derart krank, dass er fast stirbt.
Und das löst eine Kettenreaktion der Panik aus. Die Philipper hören Gerüchte, dass Epaphroditus im Sterben liegt. Sie sorgen sich natürlich verzweifelt um das Leben ihres Freundes. Aber seien wir ehrlich, es gab da auch eine enorme Sorge um das Geld.
Klar.
War das dringend benötigte Überlebensgeld für Paulus irgendwo auf der Strecke geblieben?
Überleg mal, wie du dich fühlen würdest, wenn du heute der Zuhörer bist. Du vertraust jemandem die gesamten hart ersparten Reserven deiner Gemeinschaft an. Und dieser Mensch muss wochenlang durch Gebiete wandern, in denen es von Banditen und Wegelagerern nur so wimmelt. Das war ja nicht wie heute, wo wir eine App öffnen und per Knopfdruck Geld nach Übersee spenden.
Nein, überhaupt nicht.
Damals war so ein Geldtransport ein potenzielles Todesurteil. Dass Epaphroditus dieses krasse Risiko auf sich nahm, zeigt doch, wie ernst sie den Begriff der Partnerschaft im Evangelium nahmen, von der Paulus später schreibt, oder?
Völlig richtig. Sie riskierten buchstäblich ihr Leben füreinander. Epaphroditus überlebt letztlich knapp, erreicht Rom und übergibt dieses Geschenk. Aber er ist psychologisch komplett am Ende, weil er weiß, welche Ängste seine Heimatgemeinde gerade durchsteht.
Und da greift Paulus ein.
Genau. Paulus greift in seiner Zelle zur Feder. Er verfasst genau diesen Philipperbrief, um Epaphroditus als lebenden Beweis seiner Genesung und natürlich zusammen mit einem riesigen Dankeschön zurück nach Hause zu schicken.
Wobei wir auch sagen müssen, dass in Philippi nicht alles eitel Sonnenschein war. Es gab handfeste Probleme. Die Quellen erwähnen wirtschaftliche Verfolgung durch die römische Gesellschaft und sogenannte Feinde des Kreuzes, die da falsche theologische Lehren verbreiteten. Und dann gab es da noch einen internen Konflikt, den Paulus auf sehr ungemütliche Weise adressiert.
Oh ja, das ist sehr ungewöhnlich. Er nennt zwei Frauen aus der Gemeinde, Euvedia und Syntyche, direkt beim Namen und ermahnt sie öffentlich, in diesem Brief ihren Streit beizulegen. Paulus macht das sonst sehr, sehr selten. Es zeigt, wie brandgefährlich dieser Konflikt war.
weil Spaltung tödlich ist.
Genau. In einer feindseligen Umgebung, in dieser Company Town, in der die Kirche ohnehin von außen attackiert wurde, war interne Spaltung ein absolutes Todesurteil für die Gemeinschaft.
So, Epaphroditus rollt also dieses Pergament zusammen und macht sich auf den langen Rückweg nach Philippi. Paulus wartet in Rom auf sein Urteil und seinen möglichen Tod. Die Gemeinde zu Hause leidet unter Druck und internem Streit. Was in aller Welt steht nun in diesem Brief, dass er nicht als ein Zeichnis der Verzweiflung, sondern als Meisterwerk der Ermutigung in die Geschichte einging?
Die Struktur selbst gibt uns da erste Hinweise. Paulus beginnt nicht mit Beschwerden, sondern er feiert den Fortschritt der Botschaft. Er sagt sinngemäß, selbst meine Ketten dienen dazu, dass das Evangelium hier in der kaiserlichen Leibgarde bekannt wird.
Er dreht's also komplett um.
Ja. Dann liefert er Anweisungen, wie man als Bürger eines unsichtbaren Königsreichs mitten im Römischen Reich lebt. Das absolute Leitmotiv des Briefes, das wirklich alles durchdringt, ist jedoch die Freude.
Freude als radikaler Widerstand. Paulus befiehlt ihn geradezu, freut euch im Herrn. Und abermals sage ich, freut euch. Das ist kein oberflächliches Happiness-Gefühl, wenn alles im Leben gerade glatt läuft. Das ist eine knallharte, trotzige Freude, die existiert, obwohl die Umstände katastrophal sind.
Diese Freude speist sich aus einer völlig anderen Quelle. Das theologische Herzstück, um das Dr. Harmon den Brief kreisen lässt, ist Kapitel 2. Der Christushymnus. Es ist vielleicht der älteste literarische Text über Jesus überhaupt. Paulus beschreibt darin die Präexistenz von Jesus.
Was heißt das genau ohne Fachjargon?
Er erklärt, dass Jesus vor aller Zeit den höchsten Status besaß, Gleichheit mit Gott. Aber anstatt diesen Status für sich auszubeuten, gab er ihn freiwillig auf. Er wählte den Weg nach unten, wurde ein Mensch und ließ sich wie der allerletzte Sklave hinrichten.
Die absolute Umkehrung der römischen Werte. In Rom ging es immer nur nach oben. Mehr Macht, mehr Status, mehr Ehre. Und Paulus sagt, euer König wählte den Weg nach ganz unten. Und das bringt mich zu dem englischen Wort, das Dr. Harmon in seinen Notizen verwendet und das hier so entscheidend ist, Mindset. Paulus ruft die Philipper auf, eine völlig neue Denkweise anzunehmen, nämlich die Gesinnung Christi.
Er fordert nicht bloß Zustimmung zu ein paar theologischen Fakten auf einem Blatt Papier. Er verlangt ein radikales Umdenken. Wenn der König des Universums durch Leiden und Erniedrigung zur ultimativen Erhöhung gelangt ist, dann sieht die Welt für diese Gläubigen plötzlich ganz anders aus.
Lass uns das Konzept des Mindsets mal greifbar machen. Wenn jemand zu dir sagt, hey, denk einfach positiv, während du gerade deinen Job verloren hast oder schwer krank bist, ist das schlicht zynisch. Paulus macht hier etwas fundamental anderes. Ein altes mentales Betriebssystem würde bei dem Befehl, sei fröhlich, während du im Gefängnis sitzt, einfach crashen.
Error, genau.
Es ergibt keinen logischen Sinn. Paulus liefert ihnen mit diesem Christushymnus buchstäblich einen neuen Quellcode, ein gewaltiges OS-Update für den Kopf.
Es ist ein hervorragendes Bild. Mit dem alten römischen Betriebssystem war Leiden immer ein Beweis dafür, dass die Götter dich hassen oder du schwach bist. Mit dem neuen Update von Paulus wird das Leiden plötzlich umgedeutet.
Wie meinst du das?
Wenn euer Herr freiwillig zum Sklaven wurde und litt, dann ist euer jetziger Schmerz kein Zeichen eurer Niederlage mehr. Im Gegenteil, ihr seid damit exakt auf den Weg eures Königs.
Und das Geniale ist, wie er dieses Update den Philippern installiert. Obwohl diese Gemeinde zu, sagen wir mal, 99% aus Menschen ohne jüdischen Hintergrund bestand, greift Paulus ständig auf das Alte Testament zurück. Er webt Zitate aus den alten Schriften ein, um diesen ehemaligen Heiden ihre neue Identität zu geben.
Richtig, er verankert sie in der Geschichte.
Er zeigt ihnen den Tag Christi auf, die Gewissheit, dass Gott am Ende der Geschichte für Gerechtigkeit sorgen wird. Er verankert sie tief in einer historischen Timeline, die weit vor dem Römischen Reich begann und weit danach enden wird.
Er nimmt diesen Menschen, die am Rand der römischen Gesellschaft stehen, das Gefühl der Wertlosigkeit und macht sie zu den eigentlichen Protagonisten der Weltgeschichte. Mit diesem Brief in der Hand konnten sie den unerträglichen Druck der Gesellschaft, die wirtschaftlichen Einbußen und selbst die ständige Angst um das Leben ihres Gründers aushalten.
Lass uns all diese faszinierenden Puzzleteile für dich, der uns gerade zuhört, nochmal zusammensetzen. Was wir heute hier seziert haben, ist weit mehr als nur ein historisches Dokument, das zufällig im Gefängnis geschrieben wurde. Die Geschichte der Philippa von den blutigen Ruten auf dem Marktplatz bis zu dem lebensgefährlichen Geldboten auf der Via Ignatia erinnert uns an etwas extrem Kraftvolles.
Wahre Verbundenheit.
Genau. Wahre Verbundenheit und tiefe, unerschütterliche Freude hängen eben nicht davon ab, dass die äußeren Rahmenbedingungen in deinem Leben perfekt sind.
Es geht um die bewusste, ja fast trotzige Entscheidung für ein bestimmtes Wertesystem. Das funktioniert auch dann, wenn du in einer feindlichen Company Town feststeckst, in der alles, woran du glaubst, belächelt oder sogar aktiv bekämpft wird.
Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Aber ich möchte dir noch einen letzten provokativen Gedanken mit auf den Weg geben. Einen Gedanken, der sich nicht direkt in den Quellen findet, sich aber aus der Geschichte geradezu aufdrängt. Wenn wir an den allerersten Moment in Apostelgeschichte 16 zurückdenken. Das Evangelium kam überhaupt nur deshalb nach Europa, weil Paulus von Gott auf all seinen anderen scheinbar logischen Wegen komplett blockiert wurde.
Er stand vor verschlossenen Türen.
Und die Gemeinde vor Ort explodierte im Wachstum durch eine brutale Inhaftierung und ein Erdbeben, das fast ein Leben gekostet hätte.
Das heißt, die größten historischen Durchbrüche in dieser Geschichte entstanden nicht aus genialen Strategien, sondern aus geschlossenen Türen, aus Katastrophen und dem absoluten Tiefpunkt einer kalten Zelle.
Und genau das ist die Frage, die du in deinen eigenen Alltag mitnehmen kannst. Wenn in der Geschichte der Philippa das Licht ausgerechnet im dunkelsten Gefängnis am hellsten strahlte, welche aktuellen Hindernisse, welche verschlossenen Türen oder familiären und beruflichen Erdbeben in deinem eigenen Leben könnten in Wahrheit der versteckte Startpunkt für etwas völlig Neues sein? Etwas, das heute vielleicht extrem schmerzhaft und unlogisch wirkt, aber im Nachhinein deine ganz persönliche Geschichte komplett umschreibt. Danke, dass du bei unserer heutigen Analyse dabei warst. Bis zum nächsten Mal.